mitbekommen, in was für einer Tradition die auch stehen könnten. Ja. Das fehlt einfach.
Ja.
Und das ist halt gerade so das Manko, wo wir auch denken, dass wir durch dieses Wissen um diese Arbeit der Jugendklicken, also dem schon einiges so vorbeugen könnten.
Ja.
Also sogar Identifikationsmöglichkeiten für Arbeit der Jugendlichen, die hier in der BRD überhaupt nicht haben. Ne? Die ganzen Strukturen und Traditionen der Arbeiterbewegung sind ja praktisch zerstört geworden,
ja,
im Faschismus. Ne?
Ja. Und nachher ja nie mehr entstanden.
Nee, nie mehr entstanden, ja, weil es auch einfach so viele Traditionssachen auch einfach kaputt gegangen sind durch, ja, diese 12, 13 Jahre Faschismus. Ne?
Jetzt noch zur Geschichte, also die ihr aufgearbeitet habt. Irgendwie hätte ich gern, wenn du noch irgendwie eine Einschätzung bringen könntest über die Verbreitung dieser Arbeit der Jugendbewegung oder dieser Jugendbewegung im Nazismus, also welche quantitative Qualität das hatte.
Mhm.
Kannst du da irgendwie...
Ja, also ich finde so, dass man es gar nicht hoch genug einschätzen kann, ja, ne? Auch die quantitative Qualität, ne?
Also
zum Beispiel, dass die, also ich habe ja gerade schon angedeutet, so die gab es überall, wo es Arbeiterviertel gab, ne? Also
ja,
Kiezstrukturen, wird man in Berlin heute sagen,
ja,
oder was weiß ich, im Kohlenpott in Arbeiterviertel oder in Hamburg oder wo es auch willst, ne? Wo es bestimmte Milieutraditionen gab in der Arbeiterbewegung, da gab es auch diese Arbeiterjugendklicken.
Ja.
Ne? Die gab es ja nicht erst im Faschismus, die gab es ja schon Ende,
ja,
der 30er Jahre, ne? Die,
ja,
gab es nach dem Ersten, ja, Weltkrieg und die gab es auch schon im Kaiserreich, ne?
Ja.
In dieser industriellen Arbeiterbewegung, ja, oder in diesen Vierteln, in diesen Zentren. Und die gab es auch nach dem Zweiten Weltkrieg, hatten die sich auch sofort wieder mit den Besatzungsmächten angelegt, ne? Und dann haben sie 52, gab es da halbstarke Traditionen. Ja, das Ganze also bis zur Hausbesetzerbewegung, bis, ja, 80 und so weiter nehmen. Das ist für mich so eine Linie. Ja, also man kann ja sowieso sagen, dass diese organisierte Arbeiterbewegung praktisch 1935 im großen Teil schon tot war. Ne?
Ja.
Da ist also die gesamte KJVD, also die kommunistische Jugendverbände und die sozialistischen Jugendverbände sind im wahrsten Sinne des Wortes da ausgeblutet. Ne?
Ja.
Durch ihre Konspirativität, die hat denen alles nichts genützt. Also dieser faschistische Apparat, der hat sich so dann auch in Sozialstrukturen irgendwie reingewunden, dass man die Leute irgendwie hatte. Ne?
Ja.
Und das bei den Jugendlichen war das also dann nachher später, weil die in diesem Milieu total verankert waren. Es war deren Zuhause.
Ja.
Und ja, wie soll ich sagen, dieses Selbstbewusstsein war auch anders. Die haben nicht oft in Konspirativität gehandelt. Die haben anfangs einfach gesagt, so, wir lassen uns von denen nicht unsere Straße nehmen. Es waren Straßenbanden, wenn der HJ-Trupps hergingen, dann wurden, ja, die halt verprügelt oder weggejagt. Also mit diesem bürgerlichen Ärschen haben wir nichts zu tun. So an dem Motto, so lief das ab. Ne? Was wollte ich denn jetzt mal sagen? Und diese Zusammenarbeit zwischen,
ja,
zwischen dem organisierten, ja, Widerstand und den Edelweiß-Piraten, der ist also nie überhaupt zustande gekommen, weil man von organisierter Arbeiterbewegungsseite aus immer dachte, durch diese Irrköpfe lassen wir uns nicht in Gefahr bringen.
Ja.
Wir haben also 33, 34, 6 Monate oder ein Jahr im Knast gesessen oder im KZ gesessen und da lassen wir uns durch diese Irrköpfe und deren wilde Aktion nicht wieder so schnell reinbringen. Also wie mal kurz die Internationale auf der Gestapo-Wache singen und so weiter oder da mal kurz eine Parole malen,
ja,
da mal eigene Fluchblätter einwerfen. Und gerade nicht mit 14, 15, 16-Jährigen, die sind ja nicht erwachsen.
Ja.
Außerdem sind sie ja nicht bei uns in irgendeinem Jugendverband organisiert.
Aber also für die Nazis, oder? Für den Repressionsapparat.
Ja.
Hat es ja auch einige Probleme gebracht, diese Form von Widerstand trotzdem. Und also würdest du auch sagen, das kann man nicht hoch genug einschätzen? Oder?
Nee, das kann man auf keinen Fall hoch einschätzen, weil das zeigt sich ja erst hat man nur die HJ dagegen eingesetzt,
ja,
ne? Die ist ja nicht mit klargekommen, dann hat man spezielle HJ-Untergliederungen, die Streifen-HJ und so weiter eingesetzt, die sind da nicht mit klargekommen, die Schutzpolizei hat irgendwann auch aufgegeben und zum Schluss hat man halt die Gestapo,
ja,
dann dagegen eingesetzt.
Ja.
Und die hatten auch ihre Schwierigkeiten, weil diese Edelweißpiraten oft so einen ausgesprochenen, so einen Ehrenhabitus hatten. Ne? Also, dass man stolz drauf war, wenn man einmal schon mal verhört worden war und zusammengeschlagen worden ist. Dass man stolz drauf war, dass man zum Beispiel irgendwann mal Wochenendkarte hatte. Ne?
Ja.
Und zusätzlich kam, man war gar nicht mal so verlegen darum, mal kurz ein Wochenende mal im Knast abzusetzen, weil es war immer noch einfacher, als unter Kriegsbedingungen, also 60 oder 70 Stunden in der Woche zu arbeiten, in irgendeinem Rüstungsbetrieb.
Ja.
Also deshalb konnte man die nicht packen, weil das schockte die überhaupt nicht. Weil das war immer noch leichter zu ertragen, aus dem leeren Sinne und ehrenvoller ja, als zu arbeiten. Weil diese ganze Arbeitsmoral, die auch diese linke Arbeiterbewegung immer inne hatte, hatten diese edelweiß bewahrten Jugendlichen nie gehabt.
Ja, ja.
Weil darum ging es erstmal, wir wollen unsere Freiräume haben, wir ducken nicht am Arbeitsplatz, wir bummeln, wir feiern krank, wir wollen ein bisschen vom Leben haben. Wir wollen unser Leben selbstbestimmt leben. Das war immer so tragend bei denen geblieben.
Also ich wollte dich fragen, was du weißt über die Beteiligung von Frauen an diesen Edelweiß-Piratengruppen.
Ja,
du
tönst
es so an und...
Nein,
ich weiß nicht.
Ja, das haben wir eigentlich so in unserem Buch ja zum ersten Mal so ein bisschen problematisiert. Ne? Das ist ja vorher halt nicht passiert. Ne?
Ja.
So, also was wir da geschrieben haben, so dass über mindestens 40-50% dieser Klickenmitglieder bzw. mit Frauen waren halt auch so Mädchen und Frauen. Ne?
Mhm.
Und so, es gibt Hinweise darauf halt, dass es auch ganz eigenständige Mädchenklicken gab, ne? Wo überhaupt keine männlichen Jugendlichen dabei waren. Ne? Und das wäre natürlich total interessant, mal so zu untersuchen. Ne?
Mhm. Und da habt ihr keine direkten Quellen darüber gefunden?
Ja, das Problem war, dass man ja sowieso nur an Sachen rankommt, wenn man irgendwelche Fürsorgeakten durchwälzt, ne, oder wo zum Beispiel gerade diese Edelweiß-Piratinnen, also die Mädchen dann eingeliefert worden sind, irgendwelche katholischen Erziehungsheime, wo sie dann auf ihre Jungfräulichkeit und so weiter untersucht wurden und dann 2-3 Jahre dann erzogen worden, also in Anführungsstrichen. Ne. Und diese Sachen werden halt in der BRD unter Verschluss gehalten, die werden nicht rausgerückt, ne.
Mhm.
Aus sogenannten, aus Personenschutz oder so, das ist aber absoluter Quatsch, sowas verschwiegen werden.
Ja. Und hast du vielleicht aus Interviews oder Diskussionen mit ehemaligen Edelweiß-Piraten?
Nee, also ich habe nur mit Frauen habe ich halt nicht gesprochen.
Ja.
Also die haben auch heute alle noch Schwierigkeiten, sich dazu zu bekennen, weil irgendwie noch der Hauch des Kriminellen so auf denen lastet.
Mhm.
Also die sind ja nicht irgendwie anerkannt worden als Widerstandskämpfer oder als Oppositionelle oder so in dem Sinne. Ne? Die haben halt auch geklaut, um zu leben und um Fremdarbeiter zu versorgen oder Freunde, die sich halt versteckt hatten. Und das gilt immer noch als kriminell und dann will man lieber die Sache nicht anrühren.
Und hast du denn über ihre Freunde oder über Edelweiß-Piraten, also Typen, herausgefunden, ob die Mädchen, die in gemischten Klicken waren, auch so Mitbestimmungsrecht hatten? Weil ich habe aus Otto Piels Buch eine Passage gelesen, wo eine Vorladung der Gestapo stand an und die Typen, die diskutierten, die unter sich und schlossen die Mädchen bewusst aus. Meinst du, dass das typisch ist oder denkst du, dass das eher Ausnahme ist?
Also typisch war schon, dass in diesen Klicken, gerade so hier, ich weiß so zumindest vom Ruhrgebiet, dass also so, ja, willst du sagen, also starkes männliches Verhalten, also dieser männlichen Klickenmitglieder gegenüber den Frauen, total halt angesagt auch war, ne? Man musste sich bewusst männlich geben, das war man halt als Arbeiter, Jugendlicher, als Malocher, man arbeitete ja schließlich, man verdiente schon sein Geld und das unterschied einem so von einem bürgerlichen Jugendlichen, der noch zur Penne ging oder zur Realschule ging und so ein Männlichkeitskult wurde schon total auch vorangetrieben von den männlichen Klickenmitgliedern selbst, ne? Aber so, es waren auch teilweise so Schutzmaßnahmen, so in deren Sinn natürlich mit so einem männlichen Bild im Hinterkopf, ne, wir halten Folter eher aus als die Frauen und so. Ne?
Ja. Und was denkst du über die Verbreitung dieser reinen Mädchenklicken, weißt du da was?
Ja, das weiß ich nicht. Ich habe nur diesen einen Hinweis, dass es da so irgendwo im Wuppertal in der Gegend, dass es da eine reine Mädchenklicke halt gegeben haben soll.
Mhm.
Das hat mir ein Edelweiß-Pirat erzählt, der aber mit denen auch nicht viel zu tun hatte, weil die auch immer so abgeschlossen für sich auch machten. Doch.
Ja, und oft wird ja den Edelweiß-Piratinnen vorgeworfen, sie seien sexuell verwahrlost. Und das ist ja nun schwierig zu erkennen, also wie das jetzt war. Ich habe mir auch gedacht, ob's da auch Ansatzpunkte in der freieren Sexualität gab damals. Oder wie denkst du darüber?
Ja, verwahrlost war ja ein Begriff der Nazis. Ne? Man versuchte sich ja dieser Klickenmitglieder irgendwie habhaft zu machen, die auch in der Öffentlichkeit zu denunzieren. Und dann mussten halt so Begriffe wie sexuell verwahrlost und Lotterweiber und so weiter, diese Begriffe mussten dann auch dazu herhalten, um sie zu diskriminieren, ne? Um sie irgendwie so abzutrennen, so aus ihrem sozialen Milieu oder dieses zumindest zu versuchen. Ne? Dass diese Sexualität sowieso da wesentlich freizügiger ausgelebt wurde als bei der HJ, das war sowieso klar. Ne? Weil gerade das ja auch ein Anziehungspunkt für die Arbeiterjugendlichen waren, in diese Cliquen halt zu gehen oder einfach da mitzumachen. Ne? Mhm. Weil das halt auch viel lockerer und viel unbrüder halt da sein Freizeitleben ausgelebt werden konnte. Und in der HJ wurde das ja praktisch unterbunden.
Mhm. Aber ich meine, also das heißt ja noch nichts darüber, auf wessen Kosten. Es könnte ja auch möglich sein, dass es auf Kosten der Mädchen damals gelaufen ist.
Ja, das sagt das nicht aus. Ne?
Mhm.
Oder da weiß ich, kann ich auch nicht mehr zu sagen. Also da kriegst du ja auch keine ehemaligen Edelweißpiratin, die was dazu sagen, ne? Gerade zu so einem Thema. Ne?
Um das Band zu machen, haben wir uns vor allem auf 5 Bücher gestützt. Das eine hat Fritz Theilen geschrieben, er war selber Edelweiss-Pirat. Es ist im Fischer Boot Verlag erschienen und es heisst Edelweiss-Piraten. Dazu haben wir uns auf ein Buch gestützt von Kurt Biel. Auch er war Edelweiss-Pirat in Dortmund. Der Titel ist Lodger, Pimpfe und Gestapo. Das ist im Extra-Buchverlag erschienen. Weiter hat der Alexander Göb ein Buch geschrieben, das heisst, er war 16, als man ihn hängte. Er hat das geschrieben aus Interviews mit Bartel Schink, seiner Mutter und seiner Schwester und sonst Leuten, die Bartel Schink gekannt haben. Das ist rausgekommen im Rororo-Taschenbuch. Dann haben wir noch eins vom Detlef Peukert. Er hat sich auch mit Edelweiss-Piraten beschäftigt. Der Titel ist «Die Edelweiss-Piraten». Er hat vor allem viele Dokumente drin von der Gestapo und auch von der SS etc. Und das Buch ist erschienen im Verlag Bund. Das Buch, das wir viel zitiert haben über die Lebensbedingungen, heisst «Wenn die Messer blitzen und die Nazis flitzen». Geschrieben hat es der Gary Telmers und der Alfons Kenkmann. Es ist eine Untersuchung über die Lebensbedingungen der bündischen Jugend und der Edelweiss-Piraten und ist sehr informativ. Die Bücher kann man alle in den einschlägigen Buchhandlungen holen, im Pinkus zum Beispiel oder am Helvetiaplatz. Außer das von Gary Telmers und von Alfons Kenkmann, das kann man im Armadillo posten. Das Telefon ist jetzt offen. Ihr könnt uns anrufen, wenn ihr Beiträge habt oder Fragen zum Thema oder noch zu den Büchern. Die Telefonnummer ist 252 84 00.
We'll be right back.
Da ist immer noch Laura in Schulung. Wir haben das Telefon immer noch offen, bis um 5 Uhr. Ihr könnt uns anrufen auf Telefonnummer 252 84 00. Und die Sendung wird wie immer wiederholt am Donnerstagmorgen um 9 Uhr, am nächsten Donnerstag. Und wer sich dafür interessiert, den ersten, also noch den anderen Teil über die Edelweiss Piraten und Piratinnen von der Scala zu hören, der wird am Montag, am 13. Mai wiederholt, am Morgen um 9 Uhr.
von der Bewegung, für die Bewegung. Lora immer vor Ort, wir senden von hier nach dort. Aber diese Arbeit kostet, wir brauchen. Lora braucht. Wir sind dankbar für finanzielle Unterstützung.
Aber ey, was mir gerade einfällt, ich hab verfickt nochmal kein Geld, kein Moos, keine Knete, kein Sasser, keine einzige Munition.
Lora.ch
Lora, 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 Lora.
Im zweiten Bericht geht es um ein Geschäft für Babyartikel, wo eine schwangere Angestellte entlassen hat.
Möchte ich die erste von zwei Sendungen über Südafrika und über die Beziehungen von der Schweiz zu Südafrika anfangen.
Wie denn die Audrey Lorde geheiratet hat und zwei Kinder hat, das konnte ich mir eigentlich nach der Lektüre von dem Buch nur schlecht vorstellen. Darum war meine erste Frage an die Audrey, wie denn das dazu?
Lora Sommerpause.
40 Jahre widerständig.
Tauchen wir ein ins Archiv.
Wir haben einen Verein, ich gehöre dazu. Und die Leute sagen, schau, der gehört auch dazu. Und manchmal gehöre ich wirklich dazu und ich stehe dazu.
Radio Lora sucht gerne Mitglieder und bereits ab 75 Franken bist du schon hier dabei.
This is a buck beat. Freitagnacht, LSD, B2B.